Herzlich willkommen beim DMW-Podcast. Diese Woche Sucht im Alter, ein ernstzunehmendes Problem. Beim Thema Sucht im höheren Lebensalter richtet sich der Fokus bisher vorrangig auf die Abhängigkeit von Medikamenten, vor allem Schlaf- und Schmerzmitteln. Der Missbrauch von Alkohol, Tabak und illegalen Drogen scheint dagegen bei älteren Menschen zurzeit nur eine geringe Rolle zu spielen. Vor dem Hintergrund neuerer epidemiologischer Untersuchungen sowie der zu erwartenden demografischen Entwicklung rechnen einige Experten jedoch damit, dass die Zahl der Suchterkrankungen im höheren Lebensalter überproportional ansteigen wird. Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes werden bis zum Jahr 2060 in Deutschland rund 17 Millionen Einwohner weniger leben als heute. Jeder Dritte wird dann über 65 Jahre, jeder Siebte, das heißt rund 10 Millionen Menschen, über 80 Jahre alt sein. Nimmt man an, dass die Prävalenz von Suchterkrankungen konstant bleibt, wird sich allein durch die demografische Entwicklung die Zahl der suchtkranken älteren Menschen stark erhöhen. Auch der medizinische Fortschritt trägt dazu bei, dass die Zahl älterer Patienten mit Suchtkrankheiten ansteigt. Neben diesen beiden Entwicklungen verweist Suchtforscher Prof. Dr. Med. Karl Mann, Leiter der Klinik für Abhängiges Verhalten und Suchtmedizin am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim, noch auf einen anderen Aspekt. Früher dachten wir, dass Sucht, speziell Alkoholismus und Tabakabhängigkeit, einfach ausstirbt, weil die Betroffenen eine um 10 bis 15 Jahre verkürzte Lebenserwartung haben. Daten aus den vergangenen 5 Jahren zeigen aber, dass es noch eine zweite Form gibt, die sogenannte Late-Onset-Abhängigkeit. Sie beginnt erst im höheren Lebensalter, und zwar sehr häufig bei Menschen, die zuvor zwar Alkohol bzw. Tabak konsumiert haben, jedoch nicht in abhängiger Form. Aus verschiedenen Gründen überschreiten sie erst im Alter die Schwelle zur Abhängigkeit. Zu den Faktoren, die ältere Menschen anfälliger für Suchtmittel machen können, zählen vor allem Eintritt des Rentenalters, damit verbunden der Verlust von Tagesstruktur, die Verkleinerung des sozialen Netzwerkes und finanzielle Einbußen. Einschneidende Lebensereignisse wie der Tod des Partners oder von Freunden. Auflösung der traditionellen Familienstrukturen. Die Kinder verlassen das Haus, Enkelkinder kommen selten zu Besuch.
Statistiken zufolge haben in Deutschland etwa 30% der über 60-jährigen Männer und 8-10% der Frauen einen riskanten Alkoholkonsum. Das heißt, Frauen nehmen mehr als 12 Gramm, beziehungsweise Männer mehr als 24 Gramm reinen Alkohol pro Tag zu sich. Dies entspricht etwa 0,3 Liter beziehungsweise 0,6 Liter Bier oder einem 8 Liter beziehungsweise einem Viertel Liter Wein. Eine Abhängigkeit hat sich bei 2-3% der Männer und ca. 1% der Frauen dieser Altersgruppe entwickelt. Wenn Menschen nach dem Ausscheiden aus dem Beruf nicht in der Lage sind, neue Beziehungen aufzubauen, finden sie häufig ihren Freund in der Flasche, ergänzt Mann. Da sich die Alkoholtoleranz mit zunehmendem Lebensalter verringert, können selbst gleichbleibende Konsummengen größere gesundheitliche Schäden zur Folge haben. Multimorbidität und Multimedikation verschärfen das Problem. Magen-Darm-Krankheiten, Hypertonie, Diabetes mellitus, Gicht, Depression, kognitive und Schlafstörungen können sich durch übermäßigen Alkoholkonsum verschlechtern. Die milden Folgen riskanten Alkoholkonsums, wie zum Beispiel Hautrötungen, Erhöhung der Leberwerte oder Sensitivitätsstörungen aufgrund von Nervenschädigung, stellen sich schon nach wenigen Jahren ein. Wir sehen auch eine Schrumpfung des Gehirns, eine Einschränkung der Funktionsfähigkeit der Nervenzellen, die langsam und unscheinbar anfängt, sich aber dann im Laufe von 10 bis 12 Jahren zunehmend verstärkt. Dies führt zu geringerer Wendigkeit im Denken, zu Gedächtnisstörungen, insbesondere im Kurzzeitgedächtnis, bis hin zu Orientierungslosigkeit, erläutert Mann. Bezüglich der Tabakabhängigkeit haben verschiedene Untersuchungen ergeben, dass Raucher im höheren Lebensalter einem erhöhten Risiko für Diabetes mellitus Typ 2, kardiovaskuläre und demenzielle Erkrankungen ausgesetzt sind. So zeigt es sich beispielsweise bei Rauchern im Vergleich zu Personen, die nie geraucht hatten, eine signifikante Erhöhung des relativen Risikos für alle Demenzarten.
Das wichtigste diagnostische Kriterium für den Alkoholkonsum sind erhöhte Leberwerte, speziell eine erhöhte Gamma-GT, Sie ist nach wie vor der beste und billigste Nachweis, erläutert Mann. Seit einigen Jahren steht darüber hinaus das CDT, Carbohydrate Deficient Transferrin, ein durch Alkoholeinfluss verändertes Transferrin mit reduziertem Kohlenhydratanteil, als Marker zur Verfügung. Mann verweist darauf, dass die aktuellen Grenzwerte für riskanten Alkoholkonsum auf den Ergebnissen groß angelegter epidemiologischer Studien basieren. Darin findet sich ein eindeutiger linearer Zusammenhang zwischen dem Konsum und Endpunkten wie beispielsweise Leberzirrhose, Krebs und kardiovaskuläre Erkrankungen. Deshalb wurden die früheren Grenzwerte 30 Gramm reiner Alkohol pro Tag für Männer und 20 Gramm für Frauen nach unten korrigiert. An diesen Zahlen ist wenig zu rütteln. Der Suchtforscher empfiehlt, bei Verdacht auf eine Alkoholabhängigkeit konsequent den täglichen Konsum zu erfragen. Besser als »Was trinken Sie denn?« sei dabei die Frage »Was vertragen Sie?« Vom Ehrgeiz gepackt geben die Betroffenen in diesem Fall eher die tatsächliche Konsummenge an. Ziel sei es, 100% der älteren Patienten, auch die, denen man es nicht zutraut, nach ihrem Alkohol- und Tabakkonsum zu befragen. Im Falle eines riskanten Alkoholkonsums sollte den Betroffenen die Empfehlung gegeben werden, den Alkoholkonsum zu halbieren. Dieser simple ärztliche Rat bringt nach unseren Erfahrungen zwischen 3 und 5% der Betroffenen zu einer langfristigen Veränderung der Trinkgewohnheiten. Das klingt wenig, ist aber bei 60 Millionen Erwachsenen in Deutschland doch eine beträchtliche Zahl. Wenn diese Kurzintervention nicht fruchtet, sollte der niedergelassene Kollege Betroffene an eine entsprechende Beratungsstelle zuverweisen. Das Problem hierbei ist, dass unsere Hilfesysteme im Moment überhaupt nicht auf ältere Menschen mit Suchtproblemen ausgerichtet sind. Die Reha-Kliniken für Alkoholabhängige zum Beispiel bieten nur Kurse für Menschen an, die im Berufsleben stehen.
Wenn es um das Thema Sucht im Alter geht, spielt auch die Abhängigkeit von Schlafmitteln, und zwar sowohl von Benzodiazepinen als auch Non-Benzodiazepinen, sogenannte Z-Drugs wie Zolpidem, Zaleplon, Zopiclon, eine wichtige Rolle, sagt Dr. Rüdiger Holzbach, der an den LWL-Kliniken Warstein und Lippstadt täglich damit konfrontiert ist. Dabei sind 2/3 aller Langzeitkonsumenten von Benzodiazepinen auch im höheren Alter Frauen. Wie eine Studie mit Rezeptdaten von 16 Millionen Bundesbürgern, die wir im Auftrag des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte gemacht haben, außerdem zeigt, wird 1/3 dieser Präparate den unter 50-Jährigen verschrieben, 1/3 den 50- bis 70-Jährigen und 1/3 den über 70-Jährigen. Ein Blick auf die Alterspyramide zeigt deutlich, dass älteren Menschen überdurchschnittlich viele Schlafmittel verschrieben werden. Und zwar nicht immer nur in niedrigen Dosierungen und, entgegen den Empfehlungen, häufig auch über längere Zeiträume, unter Umständen bis zum Lebensende. Dies sei mit vielfältigen Problemen verbunden. Eines davon sei, dass schon vor Erreichen einer Abhängigkeit Nebenwirkungen auftreten. Am häufigsten Schlafstörungen, Angstzustände und Stimmungsschwankungen. Viele ältere Menschen nehmen bevorzugt niedrige Dosen Schlafmittel ein. Sie sind sich dessen bewusst, dass eine eigenmächtige Erhöhung dazu führen würde, dass der Arzt die Tabletten nicht weiter verordnet. Sie bleiben also in einem Niedrigdosisbereich gefangen, sind dabei ständig entzügig, destabilisiert und schlafen trotzdem schlecht, können aber mit der Einnahme nicht aufhören, weil die Entzugserscheinungen noch schlimmer wären, erläutert Holzbach. Dies ist also eine völlig unsinnige Behandlung. Wird dann doch einmal die Dosis gesteigert, kommt es zu einer typischen Trias von Symptomen. Konzentration, Merkfähigkeit und Gedächtnisleistung verschlechtern sich. Die Betroffenen stumpfen emotional ab, körperliche Energie und Spannkraft fehlen. Durch die muskelrelaxierende Wirkung der Substanzen und die Verschlechterung der Reaktionszeit sind die Patienten darüber hinaus sturzgefährdet. Solche Veränderungen ließen sich nur schwer von normalen, altersbedingten Veränderungen abgrenzen, verdeutlicht Holzbach. Dies hat zur Folge, dass weder von den Betroffenen noch von den Angehörigen oder Ärzten darauf reagiert wird. Viele ältere Menschen werden daher länger als empfohlen mit derartigen Medikamenten behandelt und damit ein Stück weit ihrer Lebensqualität beraubt.
Nach Holzbachs Ansicht kommt es bei der Bekämpfung dieses Problems zunächst einmal darauf an, Aufklärungsarbeit zu leisten. Ältere Menschen haben häufig eine unrealistische Einstellung zur Schlafdauer. Man muss sie darüber aufklären, dass sie, immer Gesundheit vorausgesetzt, einen geringeren Schlafbedarf haben als Jüngere. Das können 2 bis 3 Stunden Unterschied zu einem 20-Jährigen sein. Relativ viel ältere Menschen gehen abends früh schlafen. Wer jedoch um 22 Uhr ins Bett geht und 6 Stunden schläft, wacht um 4 Uhr auf. Der Wunsch, dann noch 2 Stunden schlafen zu können, ist nachvollziehbar, aber unrealistisch, da der natürliche Schlafbedarf erfüllt ist. Wenn man die Nacht mit Schlafmitteln künstlich verlängert, bezahlt man das tagsüber mit einer verminderten Lebensqualität. Die Baden-Württemberg-Stiftung ist eine der größten Stiftungen privaten Rechts in Deutschland. Zu ihren Hauptförderlinien zählt die Suchtprävention. Man begleitet zurzeit ein Programm der Stiftung, das gezielt in den Lebensbereichen von älteren Menschen 11 unterschiedliche Konzepte zur Prävention und Frühintervention entwickeln und erproben soll. Die Baden-Württemberg-Stiftung hat erkannt, dass es bei diesem Thema einen Nachholbedarf gibt, erläutert man. Die große Mehrzahl der 11 Modellprojekte setzt dort an, wo es um die Fortbildung von Mitarbeitern im Gesundheitssystem geht. So haben beispielsweise Kranken- und Altenpfleger bisher in ihrer Ausbildung wenig über Suchterkrankungen gehört. Sie werden jetzt geschult, diese zu erkennen, um mit älteren Suchtpatienten richtig umzugehen. Auch Mitarbeiter in Beratungsstellen werden auf die spezifischen Anforderungen bei der Beratung älterer Suchtpatienten geschult. 2 der Projekte haben den Schwerpunkt, innerhalb von stationären Einrichtungen die Vernetzung von Abteilungen, in denen ältere Suchtpatienten behandelt werden, voranzutreiben. Dies sind alles sehr praxisnahe und vernünftige Ansätze, betont man.
Ärzte und Apotheker kontrollieren den Zugang zu Medikamenten mit Abhängigkeitspotenzial wie Schlafmittel. Daher liegt der Gedanke nahe, dass beide Berufsgruppen bei der Bekämpfung von Suchterkrankungen zusammenarbeiten. Holzbach verweist auf ein von der Bundesregierung unterstütztes Modellprojekt für den ambulanten Benzodiazepinentzug, das von Apotheker Dr. Ernst Pallenbach aus Villingen-Schwenningen entwickelt wurde. Ältere Menschen mit einer Abhängigkeit im Niedrigdosisbereich werden nicht von suchtspezifischen Angeboten angesprochen. Sie würden sich beispielsweise nie zum Entzug in die Psychiatrie begeben. Die Kombination von ärztlich begleiteter und apothekerlich unterstützter Betreuung ist daher ein sehr sinnvoller Ansatz. Das war der DMB-Podcast für diese Woche. Wir hoffen, er hat Ihnen gefallen. Die Autorin war Dr. Claudia Bruhn aus Schmölln. Mehr Informationen zu diesem Thema und weitere spannende Beiträge finden Sie wie immer in der aktuellen DMW oder unter www.thieme.de/dmw. Ihre DMW-Redaktion.